bitte die Aufnahme zu starten. Vielleicht auch die Backup-Aufnahme noch. Und dann begrüße ich euch nochmal ganz herzlich auch zum zweiten Teil der Landesvorstandssitzung am heutigen 8. Oktober 2020. Wir haben es inzwischen 22 Uhr und 2 und wir befinden uns wie immer auf dem Mampel-Server der Kollegen aus Nordrhein-Westfalen. Zum zweiten Teil der Themen und Berichte. Wir hatten heute nochmal eingeladen mit dem Themenkomplex Bundestagswahl, Aufstellungsversammlung, Direktkandidaten, Unterstützerunterschriften sammeln und alles, was da so ringsrum an Dingen passieren sollte. Fragen, die ihr habt, etc. Soll ich mal anfangen oder will einer der Kollegen? Dann tue ich das. Ja, also wir haben ja am 6. September die Landesliste aufgestellt. Das heißt, die Zweitstimme ist sozusagen schon abgedeckt. Im Unterschied zur Landtagswahl ist die Direktkandidatenstimme jetzt zwar nicht so notwendig. Bei der Landtagswahl haben die dann ja irgendwie zusammengezählt. Hier ist also quasi für uns nur der Zweistimmenanteil wichtig für Sachen wie Einzug in den Bundestag, wie auch Parteienfinanzierung. Aber wir haben bei den letzten Wahlen durchaus feststellen können, dass wenn ein Direktkandidat von uns aufgestellt ist, der die Stimme bekommt, dass dann auch entsprechend der Anteil derjenigen, die uns dann als Liste wählen, auch entsprechend höher ist. Hat letzten Endes den Grund, Direktkandidaten werden nicht von allen, die eine Landesliste aufstellen, aufgestellt. Das heißt, die Spalte sozusagen, der Stimmzettel ist etwas übersichtlicher. Man findet uns da also leichter. Und wer sich dann eben entscheidet, uns zu wählen, weil er uns schon hier gefunden hat, tut es natürlich dann entsprechend auch bei der Zweitstimme entsprechend mehr. Das waren tatsächlich schon Unterschiede im Extrem jetzt, dass ich ohne Direktkandidaten 0,3%, mit Direktkandidaten 0,6% in der Größenordnung, sodass es durchaus Sinn macht, hier sich Gedanken drum zu machen. Besonders Sinn macht es natürlich für diejenigen, die sich jetzt auch als Listenkandidat haben aufstellen lassen. Aber auch da im Unterschied zur Landtagswahl können wir natürlich als Direktkandidat auch Menschen aufstellen, die nicht auf der Liste stehen. Was ist notwendig? Wir müssen also eine Aufstellungsversammlung machen. Wir haben da in der Vergangenheit unsere satzungsgemäße Einladungsfrist auf die gesetzliche angeglichen. Das heißt, wir können im Prinzip mit einem zeitlichen Vorlauf von 4 Tagen einladen. Macht natürlich grundsätzlich jetzt nicht so den Sinn, so kurzfristig einzuladen. Wir haben das eher angeglichen zu Zeiten, als ich gerade nach der letzten Bundestagswahl es relativ lange ging, bis sich dann eine Koalition gefunden hat und es durchaus immer auch als Möglichkeit im Raum stand, dass es Neuwahlen gibt. Bei Neuwahlen sind die ganzen Fristen verkürzt und deswegen haben wir gesagt, wollen wir uns da dann eben auch tatsächlich die Möglichkeit geben, mit diesen gesetzlich verkürzten Fristen einzuladen. Also hier macht schon Sinn natürlich, ich sag mal so salopp, mindestens 14 Tage Vorlauf oder so was einzuladen. Es macht gerade auch, wenn man vielleicht jetzt nicht einen aktiven KV hat, mit einem regelmäßigen Stammtisch, sondern man tatsächlich jetzt nicht die Masse an Mitgliedern regelmäßig trifft, dass man ähnlich wie wir es jetzt in Deckendorf gemacht haben, dass die Piraten vor Ort, die gesagt haben, wir wollen eine Aufstellungsversammlung machen, einen Mailtext vorbereitet haben, uns geschickt haben mit der Bitte, das an die Mitglieder in diesen Wahlkreis zu schicken. Da waren dann Kontaktdaten drin, wiederum zu denjenigen, die die AV durchführen wollten. Und auf die Art und Weise haben sich dann tatsächlich in dem Fall eine Person gemeldet. Zwei weitere wollten bereits die Aufstellungsversammlung stattfinden lassen, sodass es dann drei waren. Drei ist sozusagen ist das Minimum, denn die Wahlen auch bei einer Aufstellungsversammlung müssen als geheime Wahl stattfinden. Geheime Wahl heißt, wenn wir zu zweit sind, der eine stimmt so, der andere stimmt so, ich weiß, wie ich abgestimmt habe, weiß ich automatisch auch, wie der andere abgestimmt hat. Bei drei Leuten kann ich das nur noch vermuten. Klar, wenn alle drei gleich abstimmen, weiß ich es auch. Das weiß ich aber auch bei 50 Leuten. Ne? Also diese drei Leute braucht man mindestens. Das heißt, in manchen Fällen scheitert es alleine daran schon, weil wir tatsächlich Wahlbezirke haben, wo wir ein oder zwei Leute haben, oder wenn jetzt nicht gerade die Daten, die ich kürzlich bekommen habe und dementsprechend aufbereitet habe, es gibt tatsächlich auch Wahlbezirke, Wahlkreise, wo wir gar keine Mitglieder haben. Da geht natürlich dann auch nichts. Also von daher, überlegt euch bitte mal, inwieweit ihr bei euch aufstellen lassen wollt. Wir schreiben diesbezüglich auch jetzt zeitnah nochmal die Gliederungen an, dass die sich da bitte auch nochmal entsprechende Gedanken drum machen sollen. Denn ich höre immer wieder jetzt von Menschen, die sagen, ja, ich möchte demnächst anfangen mit Unterschriften sammeln, aber ich würde das Ganze gerne, gerade wenn man jetzt, was ich, im privaten Umfeld Leute anspricht, nur einmal tun und nicht einmal mit der Landesliste hingehen und dann vier Wochen später sagen, hey, ich bin schon wieder da, Edgebase, jetzt brauche ich von euch dasselbe nochmal, nur steht da jetzt ein Kandidat drauf. Von daher sollten wir bitte schauen, dass wir das möglichst zügig über die Bühne kriegen. Gerade jetzt auch, wo wir sozusagen Corona-mäßig noch nicht den großen Shutdown haben, wo die Restaurants noch offen haben, wer weiß, wie sich das nochmal entwickeln wird. In Bayern gerade haben wir natürlich auch nach wie vor noch etwas höhere Ansteckungszahlen als in anderen Bundesländern. Also von daher geht dann nochmal in euch. Wenn ihr hier einfach auch nochmal wissen wollt, wie viele Menschen sind tatsächlich denn in meinem Wahlbezirk, könnt ihr euch da gerne an mich wenden. Ich habe mir die Zahlen, wie gesagt, mal schon mal sozusagen anonym aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Bereichen. Ich blätter gerade auch schon mal, nachdem wir vor 14 Tagen schon mal ganz wild die Fragen hatten. Ich hoffe, ich finde es jetzt hier, da ist es. Also wenn ihr spontan sagt, ich mache mir da mal Gedanken drum, weiß aber nicht, wie viele Leute sind, kann ich euch da gerne jetzt so spontan sagen, wie viel Mitglieder stimmberechtigt wir auch gesamt wir in eurem Stimmkreis haben. Gibt es da jemanden, der spontan sagt, so erzähl mal, wie es bei mir aussieht? Dann bringt gerne kurz ins Mikrofon hoch. Okay.
Ja, okay.
Nürnberg weiß ich. Also in Nürnberg in Nord haben wir insgesamt 34 Mitglieder, davon 20 stimmberechtigt. In Nürnberg Süd 16 Mitglieder, davon 9 stimmberechtigt. Und in Fürth 44 Mitglieder, davon 24 stimmberechtigt. Okay. Mit dem Stimmberechtigt ist natürlich jetzt zweitrangig. Im Prinzip könnten alle bei einer Aufstellungsversammlung teilnehmen, aber wenn die Menschen ja noch nicht mal ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt haben, ist natürlich die Chance, dass sie zu so einer Veranstaltung kommen, leider auch entsprechend geringer.
Sagst du es für München auch mal kurz?
Gerne, ja.
Landkreis München bitte auch gleich.
Ja, München, also ich hatte eben schon gesagt, da traue ich nicht ganz der Integrität der Daten, denn für München Nord habe ich tatsächlich keine Mitglieder. Ich habe die Daten dahinter frage ich tatsächlich auch ein bisschen, ob das stimmt. Kam noch nicht dazu, das komplett nochmal zurückzuverfolgen. In München Ost sind es 37 Mitglieder, davon 20 Stimmberechtigte. Im Süd 40 Mitglieder, davon 23 Stimmberechtigte. In München West und Mitte 34 Mitglieder, davon 14 Stimmberechtigte. Und in München-Land haben wir 74 Mitglieder, davon immerhin 39 Stimmberechtigte. Mhm. Wie gesagt, mit München-Nord, vielleicht kann da Stefan auch mal parallel gucken, das wäre der Wahlkreis 217.
Das Problem da ist, dass in München nicht zwingend die Wahlkreise stimmen, beziehungsweise gar nicht erst eintragen sind. Das sollte damals der Bastian machen, das hat er natürlich nicht gemacht.
Das könnte natürlich sein, dass es gerade bei München-Nord etwas komplizierter ist und dass deswegen nichts drinsteht. Dass es schon Menschen gibt, aber die Wahlkreiszuordnung nicht da ist, das wäre eventuell tatsächlich eine Möglichkeit. Und ich habe mal tatsächlich bloß die Spalten rausgepickt. Ja, Janik?
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Könntest du nochmal die Zahlen für 254 raussuchen?
Für 254, ja. 254 ist Donau-Ries. Insgesamt 8 Mitglieder, davon 5 stimmberechtigt. Schiri ist am Mikrofon. Du möchtest gerne für Passau wissen, vermute ich.
Genau, Ost und West, bitte.
Passau habe ich jetzt nur 1 zur Bundestagswahl. Mag sein, dass es bei der Landtagswahl 2 gab. Das ist der 229 Passau. Das sind 10 Mitglieder, davon 4 stimmberechtigt.
Danke.
Wie gesagt, zur Bundestagswahl sind die Wahlkreise ja anders zugeschnitten als zur Landtagswahl. Mag sein, dass es bei Landtagswahl tatsächlich 2 gab. Also wie gesagt, nochmal zur Erklärung, ich habe mir jetzt einfach nur aus der Mitgliederliste, die quasi nach, wir haben da eine Spalte mit eben genau dieser Nummer, 224 bis 25 irgendwas, 257, danach habe ich sortiert und dann sozusagen einen Algorithmus drüber laufen lassen, beziehungsweise eine Formel, wie viel sind das insgesamt, wie viel davon sind stimmberechtigt. Wenn es irgendwo fehlerhaft eingetragen ist, sind natürlich auch meine Daten da leider nicht valide. Was aber auch heißt, wenn es in München tatsächlich etwas verzwickter ist, sollten wir das vielleicht, wenn wir in München Nord laden wollen, da tatsächlich nochmal drüber gucken und die Daten entsprechend verbessern. Das muss dann quasi schon 2017 fehlerhaft gewesen sein, natürlich. Denn die Änderungen, die es jetzt gab, vor kurzem gab es da nochmal so ein bisschen Verschiebung. Das war allerdings nicht wirklich viel. Ich glaube, das waren bei uns tatsächlich 3 oder 4 Mitglieder, die das betroffen hat, dass da Grenzen neu verschoben wurden. Die haben wir eigentlich schon versucht einzuarbeiten. Zumindest hatte ich das an Stefan mal weitergegeben. Von daher vermute ich, dass die auch eingearbeitet sind.
Entschuldigung, habe gerade nicht auf was ist eingearbeitet?
Ich hatte dir ja mal irgendwann zwischendurch Mitglieder geschickt, die jetzt bei der neuen Wahlkreiszuordnung betroffen waren.
Das habe ich gerade schon verarbeitet.
Ja. Ja, hatte ich auch vermutet, dass du schon drin hast. Es waren wie gesagt 4 oder 5 Mitglieder, weil halt irgendwelche Ortsteile oder sowas jetzt einem anderen Wahlkreis zugeordnet wurden. Es wird ja immer versucht, dass die möglichst gleich groß gehalten werden.
Ja, das macht aber sowieso der Bund eigentlich.
Was die Änderungen?
Ja, der Bund trägt generell, je nach dem angegebenen Wohnort, ändert er die Wahlkreiszuordnungen. Nur nicht bei die innerstädtischen, weil das können die gar nicht.
Ja, hast du die Hast du die Mitglieder von München insgesamt? Also München Stadt?
Grundsätzlich ja, aber jetzt gerade nicht in diesem Ding. Also von daher, ich habe es wie gesagt anonymisiert und einfach es nur noch nach den Wahlkreisen sortiert. Natürlich haben wir die Daten aber jetzt leider nicht so spontan in Zugriff. Da müssen wir wie gesagt mal ran und gucken, gerade wenn wir eben in München einladen wollen, dass das Ganze auch passt. Wobei es ja auch mal Überlegungen gab, tatsächlich in ganz München dann einzuladen und dann quasi die einzelnen Stimmkreise abzustimmen. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, die dieses Problem dann sozusagen umginge.
Also vor zwei Bundestagswahlen haben wir es halt so gemacht, wir haben eine gemeinsame für die gesamte Stadt politische Grenzenstadt München gemacht, deswegen kommt es drauf.
Das meinte ich gerade damit, genau. Und wenn das vom Kreiswahlleiter so akzeptiert wird, warum das nicht nochmal anders zu machen? Hat auch den Vorteil, dass man tatsächlich in Bereichen, wo vielleicht keine Mitglieder kommen, trotzdem aufstellen könnte. Aber da kennt ihr euch in München ja auch aus. Gut, also wie gesagt, seid so lieb, macht euch da nochmal einen Kopf drum. Wenn ihr da irgendwie nochmal weitergehende Fragen, Unterstützung braucht, meldet euch gerne. So wie jetzt eben auch in Deckendorf. Ihr habt gesehen, wir haben da extra Beschlüsse gemacht für, der Nils hat sich bereit erklärt, runterzufahren. Wenn er jetzt keine Zeit gehabt hätte, wäre einer von uns aus dem Landesvorstand entsprechend drüber gefahren und hätte das gemacht. Das ist in unser aller Interesse, dass man eben da möglichst breit auch Direktkandidaten aufstellt. Direktkandidaten wäre natürlich schön, wenn die dann tatsächlich auch aktiv im Wahlkampf unterwegs sind. Können, müssen nicht zwingend. Und Vorteil ist es natürlich, wenn sie aktiv sind. Aber auch wenn jemand jetzt sagt, so, ja, ich weiß nicht so, irgendwie viel Zeit habe ich vielleicht nicht und irgendwie mich da als brauchbar einstellen kann ich auch nicht. Man hat zwar als Direktkandidat eher eine Chance, zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen zu werden, aber auch hier ist leider die Erfahrung der letzten Jahre, dass bei Podiumsdiskussionen tatsächlich verstärkt man noch die Parteien eingeladen werden, die sowieso im Bundestag drin sitzen.
Wortmeldung?
Ja, bitte.
Wenn man als Direktkandidat auch selber eine kleinere Veranstaltung machen will, wie zum Beispiel irgendeine Fragerunde oder sowas und dafür eine Örtlichkeit anmieten muss oder so, kann man da dann Zuschüsse beantragen?
Also grundsätzlich werden wir jetzt wieder gucken. Ich hatte es ja vorhin auch erwähnt, dass wir Schreiben an die Gliederungen bezüglich unseres gemeinsamen Wahlkampftopfes jetzt quasi rausgeht. Wir hatten in den letzten Wahlen das eigentlich immer so, dass wir einen gemeinsamen Wahlkampftopf aufgestellt haben, aus dem dann Geschichten entweder bezuschusst werden oder komplett übernommen werden. Wenn etwas nur bezuschusst wird, müsste man dann halt an seine Gliederung, das wäre bei dir jetzt zum Beispiel der Bezirksverband Schwaben, einen Antrag stellen. Ich sag mal vorsichtig, solange da jetzt keiner irgendwie das, weiß ich jetzt, was Schloss Nymphenburg oder was auch immer anmieten will, also da horrende Kosten entstehen, lassen wir da keinen im Regen stehen. Wichtig ist, das Ganze vorher zu kommunizieren, anzufragen, und nicht erst irgendwie hinterher mit der dicken Rechnung zu kommen und zu sagen, jetzt müsst ihr aber. Da wird man mit Sicherheit eine brauchbare Lösung finden, dass jemand sowas tatsächlich durchführen kann.
Hallo?
Bitte?
Ein paar Sachen. Einmal organisatorisch. Ich würde meine Vorstandskollegen bitten, es sieht so aus, als könnten wir tatsächlich in dem Kanal alle schreiben. Könnte man tatsächlich anfangen, Wortmeldungen im Chat anzukündigen. Das macht es, glaube ich, allen ein ganzes Stück leichter, weil man sich für Wortmeldungen nicht ständig unterbrechen muss. Da bitte auch gerne mal gucken, ob ihr jeweils schreiben könnt.
Leider habe ich diese Fähigkeit nicht.
Kannst du nicht?
Kann ich schreiben,
ne? Es ist trotzdem noch das Ding mit dem Unterbrechen. Wenn du einfach mal guckst, dann sehen wir bei allen außer dir, Janik, diesen gelben Haken.
Deswegen,
ja. Ja.
Aber auch wenn wir dann alle die Wortmeldungen schreiben, dann achtet Martin bestimmt auch drauf und übersieht meine Wortmeldung nicht. 2014. genau, das eine. Das andere. Wenn wir so eine Liste schon haben, rein mit den Anzahlen der Mitglieder pro Wahlkreis, das könnten wir ja vielleicht auch veröffentlichen, oder? Mein Gedanke wäre, das dann irgendwie ins Wiki zu stellen. Und mit in der Mail, wo man auf die Möglichkeit zu Ausstellungsversammlungen hinweisen, mit anzuhängen. Sollte dann direkt gucken können, wie viele Mitglieder sie dann haben in ihrem Kreis. Und dann sehen, ach okay, das würde sich ja tatsächlich lohnen. Das kommt vielleicht doch nochmal die ein oder andere Ausstellungsversammlung mehr zustande.
Jetzt bin ich völlig verunsichert mit den Wortmeldungen noch einmal. Du hattest um 20.14 Uhr eine gemacht. Ich sehe jetzt zum Beispiel noch eine von Felix. Dann bitteschön.
Ich war noch nicht fertig.
Achso, Entschuldigung.
Danke dir. Ein dritter Punkt noch. Ich habe mir gerade vorgenommen, den Bayern-Kalender wieder ein bisschen zu pflegen. Drum, wenn jemand Ausstellungsversammlungen machen möchte, wäre es schön, wenn ihr mich das wissen lassen könntet. Meine Mailadresse findet ihr auf der Webseite unter vorstand.piratenpartei-bayern.de. Dann trage ich die mit in den Bayern-Kalender ein, dass der vielleicht mal wieder up-to-date ist und man sowas dann auch im Bayern-Kalender findet. Das war's.
Okay, dann darf jetzt Felix.
Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob ich tatsächlich in diesen Chat schreiben kann.
Und deswegen schreibt man gleich Wortmeldung rein, hätte doch was anderes schreiben können. Okay, gut. Macht natürlich jetzt schwierig, weil jetzt jeder auch testet, ob er testen kann.
Könnte mir jemand die Rechte geben, in den Chat zu schreiben, oder?
Da musst du selbst mal gucken mit der Zertifizierung, Konfiguration, mal deinen Zertifikatsassistenten unter Konfiguration anschmeißen. Ich glaube, der ist das. Du hast also quasi deinen Account nicht so verifiziert, dass du auf dieser Ebene das tun kannst.
Okay.
Ansonsten fände ich es geschickt, wenn wir vielleicht solche organisatorischen Geschichten tatsächlich so ein bisschen ans Ende setzen. Wir haben ja durchaus noch Thema und sollten gucken, dass wir da eben auch dazu sprechen. Jetzt habe ich eine Wortmeldung von Detlef.
Ich habe noch eine Auskunft für euch, und zwar, vielleicht sollte man an dieser Stelle sagen, zwecks Unterstützung, dass praktisch die Direktkandidaten vom Landesverband Bayern unterstützt werden und natürlich auch von den dementsprechenden Bezirken. Ich weiß nicht, ob du das weiter ausführen möchtest oder ob diese Info vorab reicht.
Habe ich jetzt, glaube ich, nicht bis zum Ende ganz nachvollziehen können, was du gemeint hast mit weiter ausführen.
Es geht ja darum, dass wir mal kurz angesprochen haben, weil Janik gerade gesagt hat, mit Unterstützung von, wenn man was machen will und unternehmen will, wenn man aufhängen will oder Werbekampagnen fahren und so weiter, dann haben wir doch mal, ich erinnere mich da dunkel dran, drüber gesprochen, dass wir Direktkandidaten direkt mit Geld unterstützen. Das heißt, es wird ein Budget aufgelegt und der Direktkandidat kann darüber verfügen. Wenn der Direktkandidat einer Gliederung angeschlossen ist, bekommt die Gliederung das aufs ihr Konto überwiesen, damit sie den Direktkandidaten eben unterstützen kann. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass wir das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch weiter ausführen möchtest oder warten möchtest, bis wir das in einer Arbeitssitzung final besprochen haben.
Ich gebe dir recht, wir haben das gemacht. Ich bilde mir aber ein, wir haben es tatsächlich erst bei denen gemacht, die notwendige Anzahl an Unterschriften auch tatsächlich erreicht haben. In der Vergangenheit zumindest. Da müssen wir noch mal gucken. Aber wie gesagt, auch ansonsten, wenn ihr irgendwas vorhabt, sprecht uns an. Landesvorstand bin für Wahlen ich zuständig. Es wird irgendwann demnächst dann auch das Wahlkampf-Orga-Team geben, das im Idealfall wieder mit Vertretern aus jedem Bezirk besetzt ist. Weil ihr da eben auch einen kürzeren Weg habt. Häufig sind es ja auch Ideen, die Einzelne haben, die man dann vielleicht auch duplizieren oder kopieren kann und auch an anderer Stelle machen. Also haltet euch da nicht in den Berg oder zu schüchtern, mit solchen Ideen rauszukommen. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, bevor wir jetzt das Thema Direktkandidaten verlassen, wir brauchen auch für Direktkandidaten nochmal gezielt Unterstützerunterschriften. Deswegen hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, lasst uns gucken, dass wir die dann auch entsprechend gemeinsam sammeln. Und hier sind es dann leider auch, waren es jetzt 100 oder 200? Arnold, helf mal auf die Sprünge.
200.
Ja, war ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Also auch für Direktkandidaten müssen dann im Wahlkreis 200 Unterstützerunterschriften gesammelt werden. Das ist natürlich eine Hausnummer. 2000 bayernweit und dann eben zusätzlich für jeden Direktkandidaten nochmal 200. Aber ich sag mal so rum, selbst wenn man die eventuell nicht schaffen sollte, wenn man sagt, man will für die Landesliste aktiv Unterstützerunterschriften sammeln und kann dann sagen, ja, ich bin übrigens Ihr Direktkandidat, ist das natürlich gleich was viel Persönlicheres für den Menschen. Auch wenn man vielleicht nicht auf der Liste draufsteht, das muss man ja nicht unbedingt so deutlich dazu sagen. Aber wenn dann der Gesprächspartner sozusagen ein Gesicht gegenüber hat und nicht nur irgendein Papier, ein imaginäres, ist da die Bereitschaft vielleicht auch nochmal entsprechend höher zu unterschreiben. Weil er eben auch so seinen persönlichen Abgeordneten oder Kandidaten direkt face-to-face hat. Aber es ist, wie gesagt, um hier tatsächlich dann auch wie erfolgreich die 200 Unterschriften zusammenzukriegen, ist es schon ein gewisser Aufwand. Ein Aufwand, der zum Glück nicht so hoch ist wie bei der Kommunalwahl, die wir jetzt ja vor kurzem hatten. Da mussten wir die Menschen ja dazu bewegen, dass sie für uns aufs Rathaus gehen. Für die Bundestagswahl können wir erfreulicherweise direkt auf der Straße sammeln. Also nicht nur auf der Straße, natürlich auch in Haustüren oder im persönlichen Gespräch, wo auch immer. Es gibt diese Formulare, wir hatten sie ja vorab schon im ersten Pad verlinkt. Auch hier findet ihr die Links nochmal in der Zeile 15, auch 19. Okay, doppelt gemoppelt hält besser. Da könnt ihr euch die jederzeit runterladen und ausdrucken. Oder wenn ihr sagt, irgendwie habe ich keinen Drucker, dann meldet euch. Wir haben in der Landesgeschäftsstelle quasi 2500 Formulare. Wenn ihr also, wie gesagt, jetzt irgendwie gar keinen Drucker zur Hand habt, dann meldet euch halt und dann wird euch halt mal ein Fußkapack oder sowas zugesandt. Daran soll es nicht scheitern. Das Problem ist jetzt tatsächlich so ein bisschen die Corona-Bedingungen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es ohne Corona besonders einfach ist. Wir hatten auch wieder schon mal so die Erfahrung vom einen oder anderen, die jetzt neu angefangen haben, auch ohne große bisherige Erfahrung beim Unterstützerunterschriften sammeln. Es kann durchaus ein hartes Brot sein. Also ich habe in der Anfangsphase auch tatsächlich, so, weiß ich, 4, 5, 6 Stunden Infostand und am Ende war ich dann 10 Formulare ausgefüllte reicher. Ist leider manchmal so. Und dazu kommt, dass es leider eben jetzt mit dem Corona natürlich auch nochmal schwieriger ist, andere Menschen anzusprechen. Das freundliche Lächeln, mit dem man auf Menschen zugeht, ist zumindest mit der eigentlich notwendigen Stoffmaske natürlich verdeckt. Auch wenn es jetzt inzwischen diese komischen Plastikdinger gibt, die transparent sind, die ich aber nicht wirklich als einen brauchbaren Schutz betrachten würde. Da muss man sich also mit Sicherheit auch so ein paar Gedanken machen. Erst recht natürlich, wenn man sagt, man fühlt sich selbst so ein bisschen dem Kreis der Risikopatienten zugehörig oder hat tatsächlich in seinem persönlichen Umfeld Risikopatienten, weswegen man jetzt nicht hier unbedingt unter das Volk gehen will und mit Hinz und Kunz quatschen. Man muss da sicherlich gucken. Wir haben ja bereits diese Mund-Nasen-Schutzmasken angeschafft. Wer auf dem Landesparteitag war, hat da ja auch entsprechend welche zur Verfügung gestellt bekommen. Die sind quasi so ein bisschen mit piratigem Design, jetzt nicht allzu aufdringlich. Wenn ihr feststellt, dass ihr in der Richtung noch was braucht an Werbematerial, dürft ihr euch auch gerne bei mir melden. Wir hatten mal ursprünglich gesagt, dass wir dann, wenn jede Gliederung, die an diesem Wahlkampfbudget beteiligt war, also bei den vergangenen, bekommt 50 Stück so zur Verfügung gestellt. Weitere müssten dann zum Selbstkostenpreis von 3 € erstanden werden. Da werden wir nochmal drüber reden müssen. Wir haben aber auch diese etwas einfacheren Weisen, wo wir euch auf jeden Fall auch was zur Verfügung stellen können. Also in der Richtung gibt es durchaus die Möglichkeit, zumindest ein bisschen piratisiert, trotzdem mit dem Schutz dann auf die Menschen zuzugehen. Die Kugelschreiber, die wir jetzt beschlossen haben, sind eben tatsächlich auch dazu da, um sie dann, wie wir es ja früher auch schon gemacht haben, den Menschen sozusagen als Giveaway mitzugeben. Wir werden insgesamt noch gucken müssen, was wir jetzt für den Wahlkampf an Giveaways und sowas haben. Das ist leider alles ein bisschen träge im Moment im Vorangehen. Auch mit denen machen wir große Sammelbestellungen. Aber da werden wir auf jeden Fall auch gucken, dass wir entsprechendes Zeug hinkriegen. Dann wird dann der Punkt kommen, wenn es auf Bundesebene nicht klappt, dann machen wir es halt auf Landesebene selber. Ja, jetzt schmeiße ich einfach mal kurz so die Frage in die Runde, gerade eben so unter Corona. Gibt es da von eurer Seite Ideen, wie man das vielleicht tatsächlich so hygienetechnisch brauchbar hinkriegt? Oder habt ihr irgendwelche Fallstricke, die wir vielleicht bisher noch gar nicht gesehen haben? Ja, lasst mal kurz hören. Gut, dem scheint ja erstmal spontan nicht so in dem Maße zu sein. Wie gesagt, macht euch einen Kopf drum, genauso wie wir es auch machen. Wir werden vielleicht tatsächlich auch gucken müssen. Wir haben vorhin auch so ein bisschen in der Presse so ein bisschen da Gedanken gesponnen. Wir werden uns grundsätzlich wahrscheinlich mit dem Wahlkampf auch darauf einstellen müssen, dass wir mehr online machen müssen, weil einfach die tägliche soziale Begegnung nicht mehr in dem Maße stattfinden kann. Und ich fürchte, das wird sich auch durchaus noch bis in den Herbst 21 reinziehen. Wenn es ja doch nicht der Fall ist, ist es gut. Aber es wäre auf jeden Fall gut, sich darauf vorzubereiten. Von daher eben mehr online zu machen, vielleicht auch tatsächlich mal, wenn euch irgendwie jetzt eine Online-Plattform einfällt, wo er sagt, da kann man zum einen Anzeigen schalten, die jetzt nicht schweineteuer sind, aber wo durchaus auch so ein bisschen ein Klientel da ist, das potenziell uns Piraten wählt oder zumindest unterstützt, wäre sowas vielleicht auch eine Überlegung. Da dann entsprechend Anzeigen zu schalten, mit einem Link auf das Formular. Janik, was machst du da gerade schon, Koch?
Genau, ich habe vergessen, mich zu bluten, mir ist etwas umgefallen.
Das haben wir gehört, ja, alles gut. Ja, das sind so die Geschichten, wo wir tatsächlich drauf umdenken, jetzt auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss haben. Wenn euch da irgendwas einfällt, auch wenn es im ersten Moment noch so verrückt klingt, schiebt die Ideen einfach mal rüber. Da kann man ja letztlich dann auch in einem gemeinsamen Brainstorming, ich sag's mal, Botschaft auch aus dem letzten Blödsinn, noch was Sinnvolles machen. Wobei, wer weiß, was denn alles Blödsinn ist oder nicht. Ja, das eigentlich soweit. Dessen, was wir jetzt so von der Thematik her in der Einladung vorgesehen haben. Natürlich immer auch Fragen. Wollt ihr irgendwas wissen? Gibt es von eurer Seite her noch Dinge, die ihr in Sachen Wahlkampfunterschriften sammeln etc. wissen wollt? Gerne jetzt. Ansonsten, wie gesagt, jederzeit per Mail, Telefon, Social Media oder. Zumindest die Fragen sind aktuell gerade nicht. Gibt es seitens der Kollegen noch irgendwas, was ihr dem Thema zufügen wollt, oder habe ich schon wieder alles weit gelabert? Ich fürchte, dem ist so. Gut, dann würde ich vorschlagen, steigen wir ein in das normale Berichtswesen, Berichte aus den Bezirken. Und da steht als erstes wie immer Mittelfranken oben an. Von daher, ja, Marc.
Nee, dann lese ich mal vor. Also am 9.10. 20 Uhr ist der Stammtisch vom KV Weißenburg-Gunzenhausen-Ansbach im Alfano in Weißenburg, also morgen. Am 12.10. haben wir den politischen Stammtisch vom KV Erlangen in der Blauen Traube im Turnerbund in Erlangen. Am 14.10. um 19.30 Uhr haben wir einen Stammtisch vom KV Inland Rot in der Taverne Parthenon in der Regensburger Straße in Schwarzenbruck. Am 14.10. ebenfalls um 19 Uhr allerdings ist die FOSI vom KV Inland, natürlich am gleichen Ort, ist logisch. Am 17. und 18.10. ist die Antragskommission Tag da in der GS Mittelfranken, das ist allerdings nicht öffentlich. Am 31.10. ist die konstituierende Vorstandssitzung vom Kreisverband Ansbach-Weißenburg-Gunzenhausen im Restaurant Sertagi in Gunzenhausen. Und noch am 13.10., weil da schreibt noch jemand, ich meine, das ist der Alex, ist die Vorstandssitzung vom KV Nürnberg-Fürth in der Bucht, also in der GS Mittelfranken. Das war's.
Dankeschön. Wie immer ein Haufen, gibt es Fragen dazu oder Ergänzungen? Dann machen wir weiter mit Niederbayern. Hier hat schon jemand Dinge eingestellt. Mag das jemand vorstellen? Sonst lese ich es vor. Ja, Aufstellungsversammlung zum Kreiswahlvorschlag für den Wahlkreis 227 Deckendorf findet jetzt am Samstag statt. Das ist der 10.10.2020 um 14 Uhr im Emporium Café Bistro Bar in Plattling. Ansonsten der nächste Stammtisch in Deckendorf ist am Sonntag, den 18.10. um 19 Uhr im Plan B Burger Society. Der Wanderstammtisch Landkreis Passau ist dieses Mal in Egging am See am Dienstag, den 20. Oktober um 19 Uhr in der Urweise Hütten. Und der Stammtisch Dingolfing ist aufgrund eines Terminkonflikts mit dem Bundesparteitag, ja, muss der Termin im November entfallen oder verschoben werden. Entscheidung steht noch aus. Die Protokolle und Ankündigungen finden wir wie immer unter dem piraten-niederbayern.gitlab.io. Freut mich besonders, dass wir da unter Niederbayern so viel stehen haben. Und Schiri springt auch ans Mikrofon und mag uns noch mehr berichten. Bitte schön.
Ich möchte gerne etwas. Du hast vorher gesagt, dass in dem Wahlkreis Passau 10 Mitglieder sind. Und wäre es irgendwie möglich, dass man diese 10 Mitglieder dann kontaktieren darf oder irgendwie dann zumindest wissen könnte, wer das sind überhaupt?
Grundsätzlich nein. Aber wie auch vorhin schon genannt, es gibt immer die Möglichkeit, dass ihr eine Rundmail schreibt, die ihr an uns schickt. Jetzt in dem Fall sind wir als LAVO der zuständige Vorstand mit der Bitte, das an die Mitglieder zu versenden. Aus Datenschutzgründen möchte ich quasi vorher bei allen 10 Mitgliedern anfragen, ob ich die Daten weitergeben darf an Mitglieder. Von daher macht es am meisten Sinn, tatsächlich eine Mail zu schreiben. Da schreibst du einfach deine Kontaktdaten rein, damit erklärst du dich bereit, dass die verteilt wird und dann können die Leute darauf reagieren. Dass hier tatsächlich Menschen Dinge tun können, dazu brauchst wie gesagt, gezielt Beauftragungen, du hast jetzt mitgekriegt, die Beauftragung für Nils mit Deckendorf Geld zu kassieren, die geht auch immer nur ganz gezielt, also wir können hier keine Mitgliederdaten in der Art und Weise rausgeben. Da sehe ich zumindest keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen, wie das ergänzen wollen.
Das stimmt so.
Ja. Also nicht mal beim Josef, der mal ja damals auf der Mitgliederversammlung, der da quasi als Sprecher gewählt wurde, nicht mal da können wir guten Gewissens die Daten rausgeben. Aber wie gesagt, die Weiterleitung von Mails immer und gerne. Okay?
Ja, ich wollte noch etwas fragen, weil wir haben so dieses in der Wiki so Seite, die Mitglieder von, ja, das sind ungefähr so 30, 40 Namen, ja, wir haben vor, das eigentlich so aufzuräumen und zumindest man vielleicht die 10 da lassen und alle anderen dann vielleicht dann löschen, weil das sind einfach Kontakte, die überhaupt nicht waren.
Also ich weiß ungefähr, was du raus willst. Also wenn Menschen sich im Wiki eintragen als aktiver Kontakt, was ja erstmal nicht jeder tun muss, ist das deren Entscheidung. Ja, im Wiki muss sehr viel aufgeräumt werden, da gebe ich dir absolut recht. Aber wir können jetzt auch nicht hingehen und irgendwelche Listen, die da irgendwo im Wiki unterwegs sind, überprüfen und da jetzt dann ehemalige Mitglieder rausschmeißen und andere nicht. Das Wiki ist da insoweit selbstverwaltend. Auch da bleibt, wer sich da aktiv sozusagen nach außen hin bekennen will, tut das so. Aber wir haben als Landesvorstand nicht die Zeit, hier tatsächlich solche Listen zu pflegen.
Ja, man muss auch kein Mitglied sein, um bei Wiki einen Account zu haben.
Ja, es ging ja eher darum, dass Schiris Vorschlag war, dass wir all diejenigen, die eben nicht zu 10 Passwörtern gehören, wir da also aus der Liste rausschmeißen. Wenn wir dann noch drin lassen, der wird dann wohl zu den 10 gehören. Man muss ja auch dazu sagen, dass leider sehr viele Mitglieder ihre Daten in der Datenbank nicht wirklich pflegen. Also ob die 10 Menschen, die wir in der Mitgliederdatenbank als Mitglieder in Passau haben, ob die tatsächlich noch alle in Passau wohnen, auch das ist durchaus fraglich. Also ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld sehr viele Menschen, von denen ich weiß, dass die schon lange weg sind, aber trotzdem noch quasi mit dem Wohnort drinstehen. Gut, wolltest du sonst noch was zum Berichteteil hier irgendwie mit beitragen?
Moment, wo sind wir jetzt?
Wir sind im Moment bei dem Bericht aus den Bezirken, bei dem Bericht aus Niederbayern. Ich hatte es eben vorgelesen, das ist im zweiten Pad, die Zeile 37.
Ja, passt, du kannst weitermachen, passt.
Okay, dankeschön. Jo, dann kommen wir, wenn es da keine Nachfragen gibt, zu Niederbayern und zu Oberbayern als nächstes. Gibt es da jemanden, der berichten mag?
Also ich habe jetzt einfach mal den Stammtisch, der jeden Montag 19:30 in der Schopenhauer Straße 71 ist, eingetragen. Berichtenswertes, ja, es gibt ein paar Aktive, die sich montags da immer treffen, aber ansonsten haben wir nicht so viele Sachen in Gauting. Das läuft, soweit ich weiß, aber im Bezirksverband Oberbayern bin ich nicht involviert. Und ich weiß nicht, ob jemand vom Bezirksverband Oberbayern ist und mehr berichten kann.
Vom Bezirk ist niemand hier und ja, da ist tatsächlich jetzt aufgrund Rücktritt, Umzug und aktuellem Krankheitsstand des jetzigen 1V leider ein bisschen Ruhe eingetreten. Das werden wir aber bitte ändern. Jo, guck mal weiter. Zu Oberfranken stehen Dinge drin. Mag die wer vortragen oder soll ich vorlesen?
Das kann ich übernehmen und zwar habe ich das eingetragen. Es geht hier um ein Angebot für die Fahrt zum Bundesparteitag. Dort werde ich hinfahren und kann Leute in Bamberg, Bayreuth und Hof zusteigen lassen.
Jo, dankeschön. Noch Fragen dazu? Dann gehen wir weiter. Die Oberpfälzer tun vermutlich Dinge. Aus Schwaben darf ich berichten. Wir tun das schon relativ lange mit dem Kreisverband der Allgäu-Bodensee rumärgern, die teilweise zurückgetreten sind, teilweise nicht. Bisher immer noch handlungsfähig waren. Nach Kontaktaufnahme sind jetzt zumindest 3 von ehemals 4 Vorstandsmitgliedern haben ihren Rücktritt erklärt, sodass dieser Vorstand jetzt tatsächlich dann auch de facto handlungsunfähig ist. Wir gucken jetzt noch im Nachgang, dass wir auch die restlichen Unterlagen bekommen. Das Geld hatten sie uns schon überwiesen, also an den Bezirk Schwaben. Die notwendigen Unterlagen haben wir noch nicht. Was wir haben, muss man feststellen, dass da auch irgendwie noch gewisse Diskrepanzen da sind. Die versuchen wir weiter zu klären. Ja, ansonsten planen wir Aufstellungsversammlungen einmal im Wahlkreis Neu-Ulm-Günzburg. Die Kollegen sind da ganz aktiv dran und da bin ich auch durchaus optimistisch, dass die das hinkriegen werden. Ich hoffe auf eine Aufstellungsversammlung im Wahlkreis Ostallgäu, das wäre meiner. Da haben wir auch immerhin 20 Mitglieder, davon 8 stimmberechtigt. Es wäre natürlich irgendwie brauchbar, wenn auch der Spitzenkandidat nochmal als Direktkandidat aufgestellt würde. Aber hier bin ich nicht ganz so optimistisch, denn ja, der aktive Teil des Vorstands spricht gerade mit euch. Ja, so viel aus Schwaben. Wenn nicht gerade zufällig der Yannick noch was zu berichten wüsste, der ja auch in Schwaben ist.
Ich glaube eher weniger.
Okay. Dann gucken wir mal weiter. Da haben wir die Berichte der bayerischen Mandatsträger. Da ist heute leider keiner anwesend. Gibt es seitens der Vertrauensperson zur Landesliste irgendwas Neues zu berichten, Arnold?
Nein, jetzt nicht wirklich. Also wir haben fast alle Unterlagen in der Zwischenzeit zusammen. Der Häfner, glaube ich, geht uns noch ab. Da fehlen noch Unterlagen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, von fast allen, außer 2, 3 Kreuze oder waren es letzte Mal auf der Liste, die noch fehlten, wo noch Unterlagen fehlen. Also Häfner fällt mir jetzt aus dem Kopf ein. Und ja, der Tobias McFadden ist da, ob er hier für Gauting berichten darf. Den haben wir jetzt übersprungen.
Das bin ich.
Ach so, du. Okay, ja, nee. Mandatsträger, wenn du was weißt vom Halle, dann, ja klar, dann käme das eigentlich vor meinem Punkt. Aber ich hätte soweit.
Ich würde sagen, ich sitze in Gauting und kann fragen, ich sitze auch in Ihrem Forum von dieser ganzen Liste und die ist jetzt gerade ruhig, haben keine Sitzung oder sowas, aber in Zukunft könnte ich eventuell berichten. Aber ich muss erst der Kalli und Stefan fragen, ob ich das hier darf. Und ich würde die anregen, auch ab und zu vorbeizuschauen.
Jo. Vielleicht machst du aus dem Ich frage, sodass keiner weiß, wer der Ich ist, noch kurz einen Wiki fragt oder sowas oder zumindest dahinter ein Kürzel in Klammern setzen, damit klar ist, wer da nachfragt. Schön, natürlich schön, wenn du da ein bisschen versuchst, den Kontakt zu übernehmen. Genauso wie ja auch der Plexi zum Beispiel völlig automatisch zum Florian Betz hat und wie ich sehe, auch gerade Dinge einträgt. Wenn das vorab geschieht, dann muss ich nicht gucken, ob Kandidaten da sind und sagen, ist nicht und wir gehen weiter, sondern dann kann ich da entsprechend schon. Magst du was dazu sagen, Plexi, was du da aufgeschrieben hast?
Ja, ich habe auch im Chat eine Wortmeldung. und zwar, es ist die aktuelle Situation, dass die AfD gegen die Stadt Nürnberg geklagt hat, wegen Verteilung der Ausschussplätzen, weil ja die Ausschussgröße so festgelegt wurde, dass alle im Stadtrat vertretenen Parteien, wenn nicht direkt Fraktionen sind, dann zumindest über Ausschussgemeinschaften Platz in den Ausschüssen haben, außer die AfD. Nach alter Rechtsprechung, nach alter Auslegung der Rechtslage von, ich glaube, dem Bayerischen Gerichtshof, bin mir gerade ganz sicher, wer dafür zuständig ist, war das auch so möglich. Nach jüngerer Auslegung allerdings nicht mehr. Das ging ans Amtsgericht Ansbach. Die haben auch sehr deutlich gemacht, also die Klage wurde abgewiesen, die ursprüngliche vom Amtsgericht Ansbach. Allerdings nur wegen einem Formfehler und es wurde sehr klar gemacht, dass die, wenn die Klage richtig gestellt wird, der Klage stattgegeben wird höchstwahrscheinlich und die AfD damit durchkommt. Jetzt hat die AfD eine weitere Klage eingereicht und ein Eilverfahren beantragt und da wurde auch ein Beschluss, also bei den juristischen Begriffen, nagelt mich nicht fest, da bin ich nicht ganz so fest. Aber es wurde auf jeden Fall ein Schluss gefasst vom Amtsgericht Ansbach, dass die Ausschussgröße auf 15 erhöht werden muss und die AfD einen Platz kriegen muss in den Ausschüssen jeweils. Gegen diesen Beschluss wurde jetzt Beschwerde eingereicht seitens der Stadt Nürnberg. Es wird also die Ausschussgröße nicht erhöht, es wird Beschwerde eingereicht und kommt jetzt dann zur Hauptverhandlung, die aber vermutlich verloren gehen wird. Das ist zumindest die Auslegung des Rechtsausschusses der Stadt Nürnberg. Bleibt also spannend in Anführungszeichen. Wie gesagt, der Ausgang ist relativ klar, aber die Stadt Nürnberg rennt da gerade ein bisschen ins offene Messer der AfD, die sich natürlich als Retter der Demokratie von den undemokratischen Restparteien aufspielen können, wenn sie da mit einer Klage Erfolg haben und so in die Ausschüsse kommen.
Okay, danke, das klingt ja spannend. Das ist rein vom Bauchgefühl, würde ich auch sagen, dass ganz unabhängig davon, dass es die AfD ist, sie natürlich auch irgendwie da ein entsprechendes Recht haben müssen. Klar, aber zwei Herzen schlagen in einer Brust. Gut, dann frage ich nochmal zur Sicherheit nach. Gibt es noch irgendjemanden, der für die Mandatsträger, den Reinholz oder den Michael Böhm oder den Stefan Lorenz oder den Peter Reitmeier berichten mögen wollen? Zum Beispiel wäre ja auch der Stefan da, der aus Funzenhausen ist oder Umgebung.
So, ich würde dir bestätigen, ich kann nicht allzu viel vermelden. Momentan ist natürlich bei uns ein heißes Thema Center Park, die sich hier ansiedeln möchten. Und da geht es ja gerade heiß her, da ist ja einer beim BN zurückgetreten. Und ja, ich würde mal sagen, auch intern haben wir da ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen. Dann gibt es so dezente Streitigkeiten im Stadtrat. Da wollen die, Herrgott, wie hassen sie? Die Adventisten wollen einen Kindergarten aufmachen. Und wir haben jetzt da so ein Problem damit, weil es halt die Adventisten sind. Ne? Also das ist ja nicht weit weg vom Kreationismus. Und dann hat sie doch tatsächlich auch so ein CSUler dreistet, dass er dem Ganzen durchaus folgen könnte. Und wenn man dann halt sagen würde, würde er sich in seinem Glauben angegriffen fühlen. Also strange Dinge, die da passieren. Wir hatten einen Antrag für so einen Evolutionsweg, der ist dann abschlägig beschieden worden, obwohl der nichts gekostet hatte. Oder wenig, ich glaube Größenordnung 150 Euro im Jahr Lizenz. Aber das bringt ja keinen Mehrwert, also macht man sowas nicht. Ja, das sind so die Sachen, die da passieren.
Na, das ist doch einiges, was du da so gerade mal spontan berichten kannst. Magst du da in der Zeile 83 vielleicht noch so zumindest ein paar kurze Stichworten?
Ja, gut.
Ja. Wenn du nicht magst, dann magst du nicht. Okay, dann gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt neu die Kandidaten zur Bundestagswahl 21. Da kann ich von meiner Seite her berichten, dass ich gerade dabei bin, meine Homepage entsprechend zu überarbeiten. Das ist die martin.colin-glaser.de. Ist im Prinzip die gleiche wie die Pirat-Tüke KF. Da gucke ich eben, ich musste feststellen, dass ich tatsächlich den letzten Blogbeitrag vom 11.11.2017 habe. Das war, als ich zum Landesvorsitzenden gewählt wurde. Jetzt bin ich also gerade dabei, so ein bisschen die Beiträge sinnvoll noch aufzufüllen bis heute, um dann fortzuführen. Das Schöne bei WordPress ist ja, man kann zurückdatieren. Ja, so viel von meiner Seite, aktueller Wahlkampfvorbereitung. Mag Felix oder Yannick, die sich hier ja auch beewigt haben, aktuell irgendwas berichten?
Nichts Nennenswertes.
Gut. Dann schauen wir weiter. Junge Piraten haben wir ja nach wie vor nichts. Pressespiegel an diesem Punkt übrigens in der Zeile 111 und dann eventuell folgende. Dürft ihr gerne alle, wenn ihr lokal irgendwie als Piraten in der Presse erscheint oder aber auch was Überregionales mitkriegt, das entsprechend hier reinplotten. Deswegen haben wir das extra in diesen Teil gelegt, der quasi dauerhaft beschreibbar ist. Und wir versuchen auch immer, dieses Pad wieder möglichst schnell zu leeren und in sozusagen Originalform zur Verfügung zu stellen. Das war nur ein tiefer Seufzer, vermute ich. Gut, dann schauen wir mal weiter. Berichte der Beauftragten im administrativen Bereich. Ja gut, die Beauftragten für Zugänge oder Zugängeverwaltung. Gibt es da was?
Ich wollte noch kurz zum Pressespiegel. Kennt von euch jemand einen Stefan Herwig oder sowas? Es gibt da so eine merkwürdige Anfrage und der hat irgendwas mit Deutschlandfunk gefaselt gestern bei mir über Twitter. Ist irgendwie bekannt von irgendwie Mindbase.net oder sowas? Kennt den irgendjemand?
Das sagt mir jetzt spontan nichts. Ich fände es aber auch nicht ganz so geschickt, wenn wir jetzt in einer öffentlichen Sitzung mit Aufzeichnung jetzt hier mit Personendaten um uns werfen. Datenschutz und das Gedöns. Ich schmeiße es vielleicht nochmal in die LAFO-Gruppe rein. Ja.
Gut, also außer da gibt es eine öffentliche Pressemeldung dazu. Aber sonst nicht.
Gut, ich würde dann gerne jetzt den Prozess weiterfahren. Gibt es seitens der Landesbeauftragten für Zugänge oder Mitgliederverwaltung etwas? Gibt es seitens der Servicegruppenleiter Event oder IT irgendetwas zu berichten? Da ist niemand anwesend. Forenmoderation ist derzeit eher auch nicht der Fall. Webseitenadministration, der Roger war vorhin da, konnte wohl nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt bleiben und da sehe ich gerade eine Boxmeldung von Arnold. Bitteschön.
Sorry, das war die Geschichte mit dem, wie auch immer, ich habe den Twitter-Chat geschrieben.
Achso, okay, also hast du Boxmeldung reingeschrieben und dann nicht mal gewartet, bis du dann das Wort bekommst. Alles klar. Gut. Ja, schauen wir mal weiter. Da haben wir dann also im Bereich Landesgeschäftsstelle. Da müsste jetzt eigentlich bei Mission Control der Arnold drinstehen. Gibt es aus der Richtung irgendwas zu berichten, was noch nicht erwähnt wurde?
Also den Kostvoranschlag, den du ja schon kennst, wo die anderen nichts davon wissen, dass wir das irgendwie über die Bühne kriegen, dass wir wieder eine Schlüsselsituation haben, dass alle rein können. Das müssten wir irgendwie machen. Wo das MCC, weiß ich jetzt nicht, wie wir das über die Bühne kriegen, kostet uns nicht die Welt, sagen wir mal pauschal ein Hunderter, wenn wir unsere eigenen Schlösser reinbauen und das ist eigentlich das, was bei der Landesgeschäftsstelle momentan ansteht, dass wir sozusagen die Tür reaktivieren.
Genau, also für alle, die gerade nicht wissen, um was für eine Tür es geht, neben dem Hauseingang gibt es ja quasi nochmal einen extra Zugang, da wo früher Flyerlager war. Die Tür ist quasi verschlossen. Wir haben für den Zylinder, der drin ist, keinen Schlüssel. Von daher eben, wenn wir da über den Schlosser diese Situation ändern müssen. Ja, schauen wir mal weiter. Postdienst gibt es nichts, Datenschutz gab es eine Anfrage, wir hätten quasi noch einen Tag frei zu irgendwelchen Beratungszwecken. Da muss ich mal noch gucken, dass ich es morgen schaffe, mich bei den Menschen zu melden. Derzeit Vakanz in die Bereiche SG-Recht und Pressesprecher, von daher aus der Richtung nichts. Themenbeauftragte, der Reinhold Deuter für Energie, ist leider immer noch krankheitsbedingt entschuldigt. Und für Migration hat der Mickey was reingeschrieben. Bitteschön.
Ich wollte nur melden, ich arbeite an einem Blogbeitrag mit der Thema über Moira. Und wir haben einen Pirat, der die ganze Seite unten war. Und der ist gerade zurückgekommen und wird auch mitarbeiten an diesem Blogbeitrag. Also könnte das sehr interessant werden. Und ich freue mich da, dass ein bisschen die ganze Historie, was geschah tatsächlich und wie das alles ausging und was die Regierung tatsächlich umgesetzt hat und was die noch vorhaben. Ja, das ist gut. Und ich habe auch so Anträge für das Bundesprogramm 2021 für das BBT vorbereitet und eingereicht. Schauen wir mal, wie das wird. Ich glaube, das wird ein bisschen viel. Wir müssen wahrscheinlich ein zweites BBT machen für die ganzen Anträge. Das weiß ich nicht, wie, was da los ist.
Gut, ja, diesen Blogbeitrag, den du erwähnt hast, habe ich ja versucht, drüber zu gucken, das nochmal irgendwie zu strukturieren von irgendeinem weiteren, der von Moria gerade zurückkommt, habe ich jetzt noch nichts gesehen.
Der geht dran am Wochenende. Der hat mich versprochen, der schaut dran.
Das ist gut zu wissen, das heißt, ich hätte mir den halben Tag Arbeit sparen können.
Ich habe es vorhin durchgelesen, das ist gut.
Gute Verbesserung. Ja, klar, danke. Aber natürlich jetzt noch entsprechend einer, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, gibt es Nachfragen zu Michis Bericht? Dann wären wir bei Verkehrspolitik und der Felix hat was eingetragen, bitteschön.
Ja, da gibt es wieder einige spannende Dinge. Zum einen wurde die Bahnlinie zwischen Bamberg und Ebern als Teststrecke für Akkuzüge ausgewählt. Das bedeutet, dass dort in Zukunft keine Dieselzüge rumfahren, sondern die ersten Akkuzüge. Und da einfach mal getestet wird, funktioniert sowas? Ist sowas vielleicht auch für andere Strecken, die nicht elektrifiziert sind, sinnvoll? Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf und werde mir das sicher auch mal im Real Life ansehen. Dann gibt es in Bayern einen neuen Bahnhaltepunkt zwischen Ingolstadt und Augsburg, der nennt sich Brunnen. Und es häuft sich immer mehr Kritik bezüglich der ehemals geplanten PKW-Maut in Deutschland. Da gibt es mittlerweile auch sehr viele aufgeklärte Dinge und Scheuer muss sich dafür dann wohl doch noch irgendwann rechtfertigen.
Na, hoffentlich doch. Ja, gibt es Fragen dazu? Dann wären wir beim... Ja, bitteschön.
Felix, wie kommst du drauf, dass ein CDU-Politiker sich jemals für irgendwas rechtfertigt?
Ich glaube an das Gute im Menschen.
Ja, ich aber nicht an der CDU. Aber ja, sorry, Scherzfrage.
Okay, dann versuche ich mal weiterzumachen. Oder gibt es noch weitere Scherzfragen oder Beiträge? Kommen wir zum Thema Netzpolitik. Der Roger Rösch war ja vorher noch da, hat es wohl zeitlich nicht mehr geschafft. Wir sind ja heute auch tatsächlich etwas länger schon unterwegs, auch mit dem ersten Teil schon. Was hat er geschrieben? Die Vorratsdatenspeicherung ist illegal, hat dann einen Link zu netzpolitik.org mit reingebracht. Upload-Filter sollen in Urheberrechtsreform doch verpflichtend werden. Die CDU will über die EU-Recht hinaus, wie übers EU-Recht hinaus, vermute ich mal. Auch hier wird er entsprechend ein Link zu netzpolitik.org. Assange wollte Veröffentlichung von Personendaten verhindern. Urteil im Verfahren am 4.1. im Londoner Gericht Old Bailey. Am 4.1. Okay. Dann gibt es einen Link zu Golem. Auch nochmal zum Thema Assange. Der BND soll Mobilfunk- und Internetanbieter im Ausland hacken dürfen. Auch wiederum ein Link zu netzpolitik.org und die öffentlich-rechtlichen Nutzen CC-Lizenzen. Auch da nochmal entsprechend ein Link zu netzpolitik.org. Da ich da leider relativ wenig dazu sagen kann, guckt euch die Links an. Würde ich gleich weitermachen. Josef konnte heute wohl nicht vorbei.
Wortmeldung, sorry.
Ja, bitteschön.
Zu dem, wieder was Zielführendes, zu dem Urteil des EuGHs zur Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es ein großes Problem bei. Und zwar ist, ja, das EuGH hat geurteilt, dass die Vorratsspeicherung in den aktuellen Konzepten mal wieder illegal ist. Das Problem dabei ist, dass es im Prinzip erlaubt wurde, und zwar auf die Art und Weise, dass keiner irgendwas dagegen machen kann. Und zwar ist das Urteil ungefähr, es ist alles verboten an Vorratsdatenspeicherung, mit Ausnahmen. Die Ausnahme ist, wenn ein EU-Staat sich ernsthaft bedroht fühlt. Soll das heißen, wenn etwa ernsthaft nachweisbar ein Terroranschlag droht, dürfen Kontakt- und Standortdaten gespeichert werden. Wenn man sich mal anguckt, was wir in letzter Zeit so hatten an kruden Waffensammlern etc., wo man überall einen ernsthaften Terrorverdacht rausbauen kann, ist es eine sehr große Möglichkeit. Dazu kommt noch der Richtervorbehalt. Also ein Richter muss den Grundrechtseingriff genehmigen. Aber wenn man das mal anguckt, zum Beispiel mit den Wohnungsdurchsuchungen, die ja auch unter Richtervorbehalt nur gemacht werden dürfen, wenn man sich da mal die Statistiken anschaut, wie viele tatsächlich abgelehnt werden und sieht, es sind fast keine, weil es einfach für einen Richter ein simples Ja ist, um sie zuzulassen und 4 Seiten Beleg, um es abzulehnen, wird auch da der Richtervorbehalt nicht viel helfen. Also faktisch wurde durch die Hintertür die Vorratsdatenspeicherung fast legalisiert. Zwar auf die Art, dass es eigentlich ja verboten wurde, dass sich keiner beschweren kann und keiner dagegen klagen kann. Das ist ein tatsächlich sehr desaströses Urteil, auch wenn es oberflächlich gut aussieht für uns.
Nee, sehe ich nicht so. Nur weil die EU etwas nicht verbietet oder zulässt, heißt es lange nicht, dass es in einem Mitgliedstaat zulässig ist. Also wir haben ja noch eine Verfassung. Nach der Verfassung gilt es nicht. Die EU ist ja kein Staat. Ja, also es gilt schon auch noch das nationale Recht und die Verfassung. Und nach den meisten Verfassungen in Europa ist es sicherlich nicht zulässig. Kann aber sein, dass es in manchen zulässig ist, aber bei uns sicher nicht. Also die Vorratsdatenspeicherung ist illegal und bleibt illegal.
Da hast du absolut recht. Aber bisher hat man sowohl den EuGH als auch das Bundesverfassungsgericht, die gesagt haben, Vorratsdatenspeicherung ist nicht. Und eine von den beiden Instanzen, die es bisher verhindert hat, ist damit mit diesem Urteil größtenteils weggefallen. Ja, deswegen würde ich es trotzdem als großes Problem betrachten.
Ja, Verfassungsgerichtsurteil, das steht, das gilt nach wie vor. Und, in Europa bricht Bundesrecht nicht so einfach Landesrecht, so wie es innerhalb von einem Bundesstaat ist. Also die können nicht gegenüber unsere Verfassung drüber. Das geht nicht. Das ist einfach so. Das glauben viele nicht, aber das geht so nicht. Man muss halt entsprechend aufpassen und wenn die in Deutschland wieder was versuchen, muss man halt dann wieder vom Bundesverfassungsgericht klagen. Üblicherweise gemahlte Wiesen für uns.
Da habe ich einen zynischen Kommentar abgegeben auf irgendeinen Channel, wo das gerade aktuell war, so EU und so, mit allen Hashtags. Geschrieben, so, wenn dieses Urteil durchgeht, dürfen Deutschland alle ausspionieren in Europa und in Westeuropa nicht die Deutschen.
Okay, danke schön für die Ergänzungen. Ich möchte mal vorschlagen, dass wir das Ganze nicht bis zum Ende ausdiskutieren. Wir kommen zum Themenbeauftragten Umwelt. Josef konnte, wie gesagt, heute nicht da sein, hat aber Dinge eingetragen, die ich kenne, jetzt hier auch vorstelle. In Deggendorf haben wir es als Piraten bei der Fridays for Future Demo in die Zeitung geschafft, sogar mit Foto. Sprechen Link für den Upload hat er hinterlegt. Die Umweltflyers sind da, 500 Stück sind in Niederbayern geblieben, die restlichen 4.500 Stück liegen in der Landesgeschäftsstelle. Außerdem gab es eine Abstimmung mit dem Landesvorstand, um ökologisch vertretbare Kugelschreiber zum Sammeln der UUs zu bekommen. Den entsprechenden Beschluss habt ihr vorhin mitbekommen. Ja, dann Vorbereitung für die Servicegruppe Bundestagswahl 21. Ich glaube, das ist die, die auf Bundesebene gemeint ist, zum Thema Pappplakate versus Plastikhohlkammer. Juhu, ich freue mich auf die jährlichen Diskussionen zu dem Thema. Und Diskussion zum Thema, warum sollten Veganer Piraten wählen, hat er im Forum gestartet, hat zu einem passenden Link rein, den ich euch jetzt nicht zu die Ausführlichkeit vorlesen möchte. In Klammern schrieb er noch, da Veganismus einen großen positiven Einfluss auf die Umwelt hat, hat er den Punkt hier ebenfalls aufgenommen. Soweit von Josef. Da er nicht anwesend ist und Fragen auch nicht beantworten kann, frage ich, gibt es da eine allgemeine Diskussionsgrundlage, wo die Kollegen noch was dazu sagen wollten?
Sorry,
Ja.
Ich weiß, es ist spät, aber da habe ich eine Frage zur Diskussion Papplakate versus Hohlkammer. Das ist schon länger ein Thema.
Deswegen habe ich ja so Juhu-Fallerer ja als Themenbeauftragter, als durchaus auch umweltliebender Mensch, lebender Mensch, ist es tatsächlich für ihn mehr oder weniger regelmäßig ein Thema. Bei sämtlichen Wahlkampfmaterialien. Und die Frage durchaus immer wieder berechtigt. Und immer wieder ganz böse muss man sagen, ja, wir müssen es uns halt auch leisten können. Okay? Ja, gut, dann würde ich jetzt an den Schiri geben für den Themenbereich Arbeits- und Tarifrecht. Bitteschön.
Ja, jetzt bin ich dran. Ich habe mich das letzte Woche beschäftigt mit einem Fall aus Ost. Das ist dann so, dass eine Fabrik, die produziert Kleingeräte, also sag ich mal Schere und so. Und die bedienen sich bei einer Arbeitfirma mit dem Arbeitnehmer aus Tschechien, weil die Firma sitzt in Ostdeutschland an der Grenze. Und da ist aus Zufall, hat mir so eine Dame angefragt, ob ich mir den Buch lesen kann und ob ich das irgendwie dann sehe, die Pro, Contra, was sind das die Bedingungen da. Und es ist mir so eingefallen, dass es gibt sogenannte bei dem Arbeitgeber, der Arbeitgeber kann bestimmen, dass der Arbeitnehmer eine Zeitkonto bekommt. Es ist irgendwie gesetzlich vorgeschrieben, dass, wenn jemand nur so einen Mindestlohn bezieht, darf die Zeit von Monatsstunden sein. Und da war der Problem, festgesetzt hat in der Arbeitsvertrag 100% Stunden des Monatsstunden. Und da bin ich noch dabei, die oder irgendwie zu sagen, ob sie sich bei dem Arbeitgeber meldet und sagt, ja, das geht nicht, ich kann nicht so, sage ich mal, einen Monat oder zwei Monate warten, bis ich dann einen Lohn bekomme. Dann bin ich noch dabei, es ist die Sache ist jetzt noch nicht zu Ende, sage ich mal, recherchiert.
Ja, danke schön. Ja, vielleicht einfach nochmal kurz zu der Frage mit Tarifbindung. Natürlich gibt es leider in vielen Fällen die. Es ist ja so, dass quasi der Arbeitgeber Mitglied im Arbeitgeberverband sein muss, um überhaupt dann sozusagen die Möglichkeit zu haben, dass hier eine Tarifbindung auch vorhanden ist. Und weil der Arbeitgeber nicht im Arbeitgeberverband ist, viele sind da ja auch schon gezielt ausgetreten, ist ja quasi das Gegenüber für die Gewerkschaften, für Tarifverträge. Das ist nämlich in meisten Fällen der Arbeitgeberverband ist ja quasi nicht mehr vorhanden. Dadurch gelten natürlich auch Tarife entsprechend nicht. Also Tarifbindung ist eben immer nur da, wo eben auf der einen Seite ja eigentlich sogar ein Gewerkschaftsmitglied ist, nur die haben einen entsprechenden Anspruch auf Tarifentgelt, wo auf der anderen Seite eben ein Arbeitgeber ist, der im Arbeitgeberverband ist. Dass die Arbeitgeber natürlich gerne den Tariflohn an alle bezahlen und nicht bloß an die Gewerkschaftsmitglieder. Ja, völlig klar, würden sie bloß die Gewerkschaftsmitglieder den Lohn bezahlen, würden die natürlich, die nicht in der Gewerkschaft sind, sofort alle eintreten, was für den Arbeitgeber schwieriger machen würde. Dass hier, weiß ich, also jetzt auf einmal dann die Entgeltzahlung erst über einen Monat spätet kommt, das ist tatsächlich ein bisschen komisch, das ist meines Erachtens so rechtlich nicht möglich. Ja, außer es steht im Arbeitsvertrag drin und die entsprechende Person hat es unterschrieben. Da dann hat sie natürlich in dem Moment, als sie den Arbeitsvertrag hat unterschrieben hat, ja, nicht aufgepasst und hat hier sozusagen die Arschkarte. Dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ich war Anno Domini zu Zeiten als Auszubildender selbst auch in der Jugendvertretung aktiv, auch in der Gewerkschaftsjugend. Es war auch ein nicht unbedingt sehr kleiner Betrieb, also so ein großer chemischer Betrieb in Ludwigshafen mit 4 Buchstaben. Das heißt, ich war durchaus auch in einer Teilfreistellung und sowas mit drin. Von daher, wenn auch etwas veraltet, doch auch im Thema noch so ein bisschen mit drin. Ja, gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen zu dem, was Schiri vorgestellt hat? Dem ist nicht so, dann sage ich Dankeschön an dich, Schiri. Dann sind wir beim letzten Punkt, Wahlkampforga. Ja, es wird wieder möglich sein, dass die Unterstützerunterschriften nach München in die Landesgeschäftsstelle geschickt werden. Die Beglaubigung wird dann dort von unserem Beauftragten vom Nils Brandt übernommen. Das haben wir an der einen oder anderen Stelle vorher auch schon genannt. Ansonsten, wie gesagt, Wahlkampforga geht jetzt die Tage noch ein Schreiben an die Gliederung raus, auch an die Bezirke dann nochmal extra, wo wir dann eben gucken wollen, dass wir eben unser Wahlkampforga-Team wieder aufstellen, das dann eben auch über Budgetierung zu einzelnen Punkten, wo bezuschussen wir, wo zahlen wir, übernehmen wir die Kosten komplett und entsprechend dem Landesvorstand dann ein Vorschlagswerk sozusagen erarbeitet. Jo, dann kommen wir zum Punkt Sonstiges. Gibt es noch irgendetwas, was ihr unter Punkt Sonstiges vortragen wollt, was da überall vorher so nicht ganz dazu gepasst hat? Oder euch erst jetzt einfällt? Die scheint nicht so zu sein. Dann weise ich euch nochmal darauf hin, dass die nächste Landesvorstandssitzung Bayern stattfinden wird am 22. Oktober 2020. Das ist ein Donnerstag und wie immer treffen wir uns um 20.30 Uhr im Mumble der Kollegen aus Nordrhein-Westfalen. Dann haben wir es jetzt gleich 23.20 Uhr und ich würde dann hiermit auch den zweiten Teil der Landesvorstandssitzung irgendwie schließen. Ich würde die Aufnahmen